Freitagabend, das erste Mal, seit ich hier in unserer Nordheide-Region bin, auf einem regionalen Jugendgottesdienst. Ich habe ja das große Vorrecht, dahin gehen zu dürfen, obwohl ich eigentlich nicht mehr zu den Jugendlichen gehöre. Wir haben ein paar von unseren Kids eingesammelt, mit denen wir in den letzten 2-3 Jahren Jugendarbeit gemacht haben. Ich muss da noch ein bisschen höher machen hier. Ne? Im Moment haben wir ja keine aktive Jugendgruppe in dem Sinne, aber wir haben gedacht, so zu vereinzelten Veranstaltungen und Events, besonderen Veranstaltungen, wollen wir trotzdem hinfahren. Wir haben uns dann am Freitagabend auf den Weg gemacht nach Buchholz, wo das veranstaltet wurde. Und das war ganz spannend. Da war Manuel Reichhör, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, wenn ihr euch mit Uschi unterhalten habt. Denn er gehört zu dem Team, das in Marseille die Missionsarbeit und Gemeindegründungsarbeit dort macht, Gemeinde mitleitet. Und er hat so ein bisschen aus seinem eigenen Leben erzählt. Und ich habe da gestanden oder gesessen vielmehr und habe gedacht, irgendwie erzählt er gerade meine Lebensgeschichte. Das war ganz verrückt irgendwie. Und ich habe gedacht, das passt eigentlich zu dem, was ich heute mitgeben will oder mitteilen will, mit euch teilen will. Einige von euch kennen meine Geschichte oder wenigstens Teile davon, aber nicht alle. Ich komme aus so einem ganz christlich-typischen, klassischen Elternhaus. Freikirche, also schon Eltern, die auch wirklich an Jesus glauben und ihm nachfolgen wollen. Nichtsdestotrotz habe ich das als Kind und als Jugendlicher oft so erlebt und empfunden, dass das so macht man das eben als Christ ist. Ja, also man geht sonntags zum Gottesdienst und ich habe den biblischen Unterricht, so eine Art Konfirmandenunterricht mitgemacht und bin zur Jungschar gegangen und zum Kindergottesdienst und habe die ganzen Geschichten gehört und musste bei den Weihnachtstheaterstücken als Kind immer mitspielen, fand ich schrecklich. Ich bin froh, dass das dieses Jahr für uns andere Leute machen, finde ich total super, also freut euch schon mal auf Heiligabend, wir haben diesmal sogar ein Theaterstück dabei. Habe das also alles mitgemacht, auch alles gehört und alles gelernt und wusste, dass man als Christ auch sich immer schön brav und lieb verhalten soll. Das ist mir dann als Teenager nicht so gut gelungen und auch nicht so leicht gefallen. Und ich habe immer irgendwie, es war immer Teil vom Alltag. Es hat irgendwie dazugehört. Und so mit 15, 16 kam dann so meine leicht rebellische Phase, wo ich irgendwie dachte so, muss man das wirklich so machen? Kann man doch auch anders machen. Mein Lieblingsgedanke oder Satz dazu, der es für mich prägend ausgedrückt hat, war immer, das Essen schmeckt auch und genauso, wenn man vorher nicht betet, als wenn man es tut. Für mich hat es sich tatsächlich so ein bisschen daran festgemacht. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied? Wo ist eigentlich der Unterschied, ob ich vorm Essen bete oder nicht? Und das lässt sich natürlich übertragen auf alle möglichen Lebensbereiche. Wo ist eigentlich der Unterschied da drin, ob ich an Jesus glaube oder nicht? Wo ist der Unterschied, dass ich ihm nachfolge, also dass ich so mich verhalte und lebe, wie die Bibel es vorschreibt, so hat es sich für mich jedenfalls damals angehört, vorschlägt, vielleicht auch in manchen Dingen mehr, ist vielleicht ein besserer Begriff, denn es ist ja alles nach wie vor trotzdem freiwillig, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Wo ist der Unterschied, ob man das tut oder ob man es lässt? Und ich habe wenig davon gesehen. Ich habe immer gedacht so, ja, gut, klar, natürlich ist ein Unterschied da. Ich kann sonntags morgens nicht ausschlafen, ich muss aufstehen und zur Kirche gehen. Aber das ist ja nur ein Unterschied im Lebensrhythmus, den ich mir angewöhnt habe. Wo ist der Unterschied für mein Leben, für mich? Verändert es etwas an mir oder nicht? Nicht an dem, wie ich mich verhalte und wie ich mich gebe, so im Sinne von, so macht man das dann eben, sondern gibt es mehr, es muss irgendwie mehr als das geben. Entweder es gibt mehr als das oder ich verschwende hier meine Zeit. Das war interessant, als der Manuel das erzählt, der hat es im Prinzip ähnlich erlebt. Auch aus dem christlichen Elternhaus mit ähnlichen Gedanken. Und ich habe mich dann irgendwann auf den Weg gemacht. Ich habe zwei Menschen gefunden in meinem Umfeld, muss bedenken, ich war in der Gemeinde mit 300 Leuten. Ich habe 2 Menschen gefunden in meinem Umfeld. Bei den anderen konnte ich es wahrscheinlich einfach nur nicht so gut sehen oder ich wollte es nicht sehen, weiß ich nicht genau. Heute würde ich es anders bewerten. Aber ich habe 2 Menschen gefunden, wo ich gedacht habe, bei denen ist irgendwas anders an ihrem Sein, an ihrem Wesen, an ihrer Art, nicht nur an ihrem Verhalten, dass ich nicht so einfach wegerklären kann. Ich weiß, ich habe gespürt, die wären anders von ihrem Typ, von ihrem Umgang, von ihrer Lebensweise, Begeisterung, Überzeugung, von der Kraft der Ausstrahlung, die sie mitgebracht haben, als wenn sie nicht Christen wären. Das war nicht einfach nur, ich habe das gelesen und so muss man das eben machen, damit man in den Himmel kommt. Das war irgendwie mehr. Und an die beiden habe ich mich drangehängt. Und ich habe einfach geguckt, wie machen die das, was machen die, warum machen die das. Und habe versucht, das irgendwie auch ein Stück nachzumachen. Und habe in diesem Zuge mich auch an Gott gewandt und habe gesagt, also irgendwie, wenn das alles nur graue Theorie ist, nur irgendwie ein Lehrbuch, das man lernen kann und befolgen kann und dann ist alles gut, dann ist es so, wie man es vermeintlich dann haben soll, das ist mir zu wenig. Das reicht mir nicht. Dann gestalte ich mein Leben lieber nach dem, was unsere Gesellschaft uns lehrt. Unterm Strich zähle ich meiner mir, mich, so wie es mir gefällt. Hauptsache, ich habe Spaß. Das ist das, was übrig bleibt oder was mir als sinnvoll erschien und ehrlich gesagt auch heute noch erschiene, wenn ich nicht erlebt hätte und erleben würde, dass Gott real und lebendig ist. Nur als nette Theorie. Es ist absolut sinnlos und überflüssig. Paulus beschreibt das mal, er sagt, wir wären die ärmsten aller Menschen, wenn da nicht Gottes Kraft zur Auferstehung wäre. Und ich habe gesagt, okay Gott, irgendwie, wenn da mehr dran ist, dann muss ich das irgendwie erleben. Irgendwo muss ich das für mich zeigen und deutlich machen. Und das Verrückte an der Sache ist, es ist irgendwie kein Blitz vom Himmel gekommen, kein Feuer, kein Erdbeben, also so die Sachen, die man sich eigentlich so wünscht, kein Engel, den ich gestaltlich 4 Meter groß irgendwie vor mir habe auftauchen sehen mit dem Schwert in der Hand. So. Aber ich bin in einer Veranstaltung gewesen, einer Art Gottesdienst, wo ich gespürt habe und erlebt habe, dass Gott direkt zu meinem Herz gesprochen hat. Ich habe ihn reden hören. Nicht so in dem Sinne akustisch, wie ich jetzt hier so mit Mikro und Lautsprecher. Aber ich wusste, da ist eine Kraft, die eine Persönlichkeit, eine Kraft, die zu mir spricht und etwas in meinem Herzen löst und verändert, was ich nicht erklären kann, was vorher nicht da war. Und das hat mich überzeugt. Erstmal nur dieses eine Erlebnis, dass ich gemerkt habe, Gott ist real und lebendig, aktiv, heute. Nicht irgendwann damals, wo man Geschichten drüber lesen kann, sondern es tatsächlich so, wie das Wort Gottes es sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich meine, Ewigkeit ist schön, kann man sich drauf freuen. Gestern ist ganz nett, dass andere das erlebt haben, aber heute ist zentral. Denn wenn er das heute nicht wäre, was habe ich denn davon? Und ich meine mal ehrlich, jeder von uns ist doch unterwegs mit dieser Frage, was habe ich denn davon? Und an dieser Stelle ist diese Frage tatsächlich auch gut und legitim. Mal zu fragen, was habe ich denn davon? Und du hast unendlich viel davon, wenn Gott echt und lebendig ist. Und wenn man mit ihm Leben gestalten kann und wenn er Kraft hat, dein Leben zu verändern. Und dann in dem Zuge, dann in der Folge auch noch durch dein Leben auch noch andere Leben zu verändern. Denn wenn das nicht so wäre, wenn er diese Kraft heute nicht hat, wenn er nicht lebendig ist, wenn er nicht real und echt ist, dann ist es alles ein netter Versuch von Selbstverbesserung und mehr nicht. Wir haben uns die letzten 2 Wochen über Gottes Kraft unterhalten. Und ich möchte auch heute, eigentlich wollte ich da nur einmal drüber predigen und dann wollte ich gleich weiter zu Gottes Kraft und mein Bestes ist ja eigentlich das Thema. Ich wollte gleich zu mein Bestes weiter und habe gemerkt, irgendwie muss ich an Gottes Kraft aber irgendwie noch dranbleiben. Es ist so zentral, Gottes Kraft sowohl verstanden, entdeckt und gesehen, als auch selbst erlebt zu haben. Da kann ich nicht einfach mal eben so drumrum und drüber weg und dran vorbei. Und auch dieser Jugendgottesdienst am vergangenen Freitag hat mir es nochmal so deutlich gemacht. Wenn Paulus sagt, es ist wichtig, dass unser Glaube auf Gottes Kraft beruht und nicht auf menschlicher Weisheit und menschlichen Worten, dann meint er genau das damit. Solange du Jesus Christus nicht persönlich in irgendeiner Form begegnet bist, ihn nicht erlebt hast, nicht ihn hast reden hören oder handeln sehen, an dir, ganz persönlich, für dich, dann hast du nichts, dann hast du nur Theorie. Ich weiß nicht, wo du selber stehst im Moment, ob du sagst, ja, das habe ich erlebt. Ich hoffe es und ich wünsche es dir. Wenn nicht, ist es höchste Zeit, Gott darum zu bitten. Und zu sagen, Gott, ich möchte erleben, dass du lebendiger Gott bist. Ich möchte das hören, ich möchte das spüren. Ich möchte sehen, wie du in mein Leben eingreifst, wie du die Dinge, die mich quälen und die mir Not machen, veränderst. Wie du mir in den Fragen, die ich habe, Antworten gibst. Wie du mich mit Ratschlag durch mein Leben leitest, da wo ich nicht wirklich weiß, was der gute und richtige Weg ist oder wie es weitergehen soll. Und ich bin überzeugt davon, weil ich erlebt habe, er ist ein lebendiger Gott, dass er handeln wird für dich und an dir. Ich habe mich in der Vorbereitung für diese Predigt dann gefragt, wie stark ist unser Alltag davon geprägt, dass Gott lebendiger Gott ist? Ich habe mich gefragt, wie stark ist mein Alltag davon geprägt, dass Gott lebendiger Gott ist? Und ich habe gemerkt, dass ich viel zu oft in der Vergangenheit stecken bleibe. In dem, was ich schon mit Gott erlebt habe, irgendwann mal. Unabhängig davon jetzt, ob das eine Woche, ein Monat, ein Jahr oder die, wie alt bin ich jetzt, 30 Jahre ungefähr seit meiner Bekehrung her ist. Aber es ist doch so, dass ich nicht von der Beziehung von gestern wirklich leben kann. Also von der von gestern vielleicht gerade noch. Von der von vorgestern oder vorvorgestern. Dieses Jahr ist es tatsächlich so gewesen, dass ich auf Bundeskonferenz war, unsere Pastorenkonferenz von Montag bis Donnerstag. Ich bin Donnerstagabend wiedergekommen, Donnerstag früh ist Angie weggefahren, war bis Montag weg. Seit wir geheiratet haben, waren wir noch nie so lange voneinander getrennt. Und das ist ungewohnt. Und das sollten wir nicht wiederholen. Obwohl, nächstes Jahr will ich nach Frankreich, das ist auch schon so lange, das graut mir schon vor. Aber was ich sagen will ist, ich wünsche uns eine Sehnsucht danach, jeden Tag mit diesem lebendigen Gott zusammen zu sein und jeden Tag in irgendeiner Form seiner Kraft, seinem Reden und seinem Handeln zu begegnen. Das ist nichts von, ja, damals, als ich mich bekehrt habe, da habe ich das gespürt und seitdem ist das irgendwie alles weg. Dann ist irgendwas schiefgelaufen. Was kann eigentlich schieflaufen alles? Woran kann das eigentlich liegen? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich liste die mal auf und verliere vielleicht dann zu jedem noch mal ein paar Worte. Ich habe mir aufgeschrieben, Sehnsucht. Sehnsucht. Habe ich Sehnsucht nach der Gegenwart und nach der Kraft Gottes oder nicht? Ich habe mir aufgeschrieben, Heiligung. Für eine Beziehung ist es notwendig, dass ich mich auf den anderen einlasse und mein Leben auch für Gemeinschaft mit ihm gestalte. Ich kann nicht einfach weitermachen, als wäre ich alleine. Ich habe mir aufgeschrieben, Gehorsam. Ist mir eingefallen, weil so im Nachdenken über gerade Gottes Reden hören, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, ob ich das mal aus einer Unterrichtseinheit bei Jugend mit einer Mission mitgenommen habe, aber es ist mir irgendwie hängen geblieben. Da hat mal jemand gesagt, wenn du Gottes Reden jetzt nicht hörst, obwohl du ihn bittest, obwohl du dir Zeit nimmst und so weiter, wenn du Gottes Reden jetzt nicht hörst, dann geh zurück zu dem Punkt, wo du ihn das letzte Mal gehört hast und überleg, ob du das getan hast, was er dir gesagt hat. Ich fand das einen total genialen Gedanken, denn wenn du das nicht getan hast, warum sollte er dir dann noch was anderes sagen? Ich habe das mal im Zwischenmenschlichen erlebt. Wir haben in meiner Jugendzeit eine Teestubenarbeit in Kiel gemacht, in der Gemeinde. Und da kam eine Frau, die recht problembeladen war, so will ich es mal nennen, und die kam immer und hat dann gesagt, kannst du für mich beten? Für dieses Problem, hat dann das Problem genannt, dann habe ich für sie gebetet. Und nächste Woche kam sie wieder und sagte, kannst du nochmal für das Problem beten? Und wir haben uns auch ein Stück darüber ausgetauscht, woran das vielleicht hängt und wo das herkommt und was man vielleicht auch praktisch dagegen tun könnte. Und dann habe ich nochmal für sie gebetet und sie kam irgendwie Woche um Woche. Und nach einer Weile habe ich gesagt, du sag mal, wir beten jetzt schon so lange, hast du eigentlich mal meinen Rat befolgt? Und bist du mal die Schritte gegangen, die dir helfen könnten, mit diesem Problem umzugehen und das zu handhaben? Nee, aber wir haben ja gebetet. Da habe ich gesagt, ich werde das nächste Mal erst wieder mit dir beten, wenn du die Schritte gegangen bist und nicht vorher. Und so ein Stück spiegelt das für mich auch das wieder, was uns mit Gott geschehen kann sozusagen. Wenn wir sowieso nicht das tun, was er uns sagt, warum soll er weiter zu uns reden? Gehorsam. Ja? Und das ist ja nicht blinder Gehorsam im Sinne von, ich mache einfach mal irgendwelche ganz schrägen, komischen Sachen, vielleicht auch gefährliche Sachen oder so, sondern es ist ja Beziehung. Wenn Gott uns Dinge sagt, dann häufig genug gibt er uns damit eine Richtung oder in den meisten Fällen sagt er uns vorher sogar, warum wir die Sachen tun sollen. Nicht immer, es gibt Ausnahmen. Gehorsam. Dann habe ich mir aufgeschrieben Zeitpunkte. Der Prediger schreibt das mal. Alles hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Leben hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit. Du kannst einsetzen, was du willst. Ja? Arbeiten hat seine Zeit, Ruhen hat seine Zeit, Wunder tun hat seine Zeit und normal die Dinge abwickeln hat auch seine Zeit. Und auch da mit Gott im Kontakt zu sein, im Gespräch zu sein, das hängt alles letztendlich wieder an dieser Beziehung und an diesem Zusammensein und diesem Reden mit Gott. Wann willst du was tun? Wie willst du es tun? Was hast du vor mit mir? Genau, Zeitpunkte. Dann habe ich noch aufgeschrieben und entdeckt, es kann auch eine Frage von Motiv sein, ob Gottes Gegenwart und Gottes Kraft in deinem Leben sichtbar wird. Gibt in der Apostelgeschichte ein Mann, der sieht, wie ein paar von den Aposteln Zeichen und Wunder tun und der ist davon ganz angetan, ganz begeistert und sagt, das ist ja fantastisch, diese Kraft muss ich auch unbedingt haben. Wie viel muss ich euch bezahlen? Es wird also in diesem Zuge deutlich, er möchte die Kraft haben, um etwas darzustellen oder damit Geschäfte zu machen. Also es kann durchaus auch sein, dass Gott mal unsere Motive hinterfragt und sagt, warum willst du das eigentlich? Worum geht es dir dabei? Was hast du damit vor? Und ich denke in diesem Rahmen ganz besonders auch nochmal an die Geistesgaben, die Gott uns gibt, also Kraftwirkungen, die er uns schenkt, damit wir anderen Menschen damit dienen können. Der Bereich von Heilung fällt damit hinein, der Bereich von Befreiung kommt damit rein, der Bereich, dass Gott prophetisch redet, also uns Gedanken und Worte gibt, die wir anderen weitergeben dürfen. Prophetisches Reden, genauso wie Worte von Erkenntnis oder Weisheit, die wir anderen mitteilen dürfen, um ihnen zu helfen und ihnen zu dienen. Und die Frage auch an diesen Stellen ist immer wieder, warum und wie bist du mit diesen Gaben unterwegs, wenn Gott dir sie gibt? Oder wenn du sie darum bittest, warum möchtest du sie haben? Ich bleibe bei dem Positiven. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Negativbeispiele bringe. So habe ich gezögert. Wir können so herrlich mit diesen Dingen Menschen dienen und ihnen Gutes tun. Und wenn das unser Anliegen ist, dann wäre Gott der Letzte, der uns nicht damit beschenkt. Paulus fordert uns dazu auf, uns nach den Gaben auszustrecken, nach seiner Kraft auszustrecken. Fordert uns dazu auf, um diese Begabung zu bitten, damit wir anderen effektiver und gut dienen können. Und ich habe es bestimmt auch schon ein paar Mal gesagt und ich werde nicht müde, es zu sagen, versuch mal, die Kraft Gottes in Form von Zeichen und Wundern aus dem Dienst Jesu rauszunehmen. Streich mal alles im Neuen Testament raus oder in den Evangelien raus, wo Jesus in übernatürlicher Kraft Gottes unterwegs war. Ich wage zu behaupten, da bleibt nicht viel übrig. Wir denken natürlich zuallererst an Heilung und Befreiung. Die streichen wir alle schon mal raus. Wenn Kraft Gottes nicht da ist, dann bleibt schon nicht mehr viel übrig. Abgesehen davon bleibt auch das nicht mehr übrig, dass viele Menschen gekommen sind, weil sie von diesen Zeichen und Wundern gehört oder sie gesehen haben. Das streichen wir auch mit raus. Dann streichen wir raus die Begegnungen, wo Jesus mit Menschen ins Gespräch gekommen ist und ihnen mit Worten der Weisheit und Erkenntnis, die Gott ihm gegeben hat, über die Lebenssituation des Menschen ihnen gedient hat. Die streichen wir auch mit raus. Da bleibt nicht mehr viel übrig, oder? Ja, dann gut, man könnte vielleicht noch sagen, okay, dann haben wir noch die Bergpredigt, die bleibt noch übrig. Also einige von seinen Redediensten im Sinne von Lehrdienst, wenn man so will. Das erfordert so in dem Sinne nicht die übernatürliche Kraft Gottes, obwohl es natürlich auch das Leiten des Heiligen Geistes benötigt hat. Nichtsdestotrotz. Wenn wir sagen, wir brauchen Gottes Kraft für uns, damit wir heil sind, damit wir geheiligt sind, damit wir Freude haben, damit wir erleben, dass Gott lebendiger Gott ist und wir nicht einfach einer Theorie nachlaufen und irgendein Lehrbuch folgen, wie viel mehr brauchen wir das, wenn wir Menschen davon erzählen wollen, dass Gott ein lebendiger Gott ist und sie liebt und für sie da ist? Ich tue mich immer sehr, sehr schwer damit, frontal-evangelistisch unterwegs zu sein, so nenne ich das immer. Also mit anderen Worten, einfach irgendjemanden irgendwo auf der Straße anzusprechen und ihm zu sagen, übrigens wusstest du, Jesus liebt dich. Finde ich total platt und irgendwie, der kennt mich ja gar nicht. Wieso sagst du mir das? Also ich fände das total komisch, wenn jemand so zu mir kommen würde. Obwohl es auch Situationen und Zeitpunkte gibt, wo genau das der Schlüssel zum Herzen sein kann. Also ich möchte das nicht schlecht machen, sondern einfach sagen, wie ich mich damit fühle. Denn solange ich das nur sage und nicht irgendwie Gottes Kraft da hineinwirkt, bleiben es einfach nur Worte. Entweder Gott gebraucht diese Worte, um das in dem Herzen von dem Menschen zu einer Realität zu machen und er plötzlich merkt, ich spüre Gottes Liebe. Ich merke irgendwie, ich kann nicht erklären, wie, ich merke, das ist wahr. Ich kann es nicht erklären. Ich hätte es irgendwo lesen können, es hätte mir nichts gesagt oder so. Aber in dem Augenblick kommt Gottes Kraft zu diesen Worten dazu und bewegt irgendwas im Herzen von diesem Menschen. Mir persönlich fällt es leichter, jemandem zu sagen, kann ich für dich beten, wenn er krank ist, in der Hoffnung, dass er geheilt wird und dann so ein ganz sichtbares Ding da draus wird. Ja, das ist mir lieber. Aber ich habe ja letzte Woche, was habe ich gesagt? Wessen Kraft ist das? Gottes Kraft, er entscheidet, wie er das macht, nicht ich. Und genauso wie ich nicht dafür sorgen kann, dass wenn ich für einen Kranken bete, dass der gesund wird, kann ich auch nicht dafür sorgen, dass wenn ich ihm sage, Jesus liebt dich, das was in seinem Herz auslöst. Ich kann beides nicht. Ich habe nicht die Verfügungsgewalt darüber, aber eins kann ich. Ich kann in der Beziehung mit meinem Herrn unterwegs sein. Ich kann das tun, was er mir sagt, wenn ich hingehört habe. Ich kann das tun, was er mir aufgetragen hat, was als allgemeiner Auftrag schon in seinem Wort steht. Und ich kann ihn darum bitten, dass er das, was ich tue, mit seiner Kraft füllt und begleitet, so wie er es verheißen hat. Das kann ich tun. Und ich glaube immer noch, Gottes Wort ist wahr. Und wenn er gesagt hat, dass er unser Zeugnis, unser Reden von ihm, von dem, was er getan hat und was wir mit ihm erlebt haben, dass er sagt, das will er mit Zeichen und Wundern bestätigen, die sollen uns folgen, dann glaube ich, dass er das tut. Das kann er aber nur tun, wenn ich mich auf den Weg mache. Und das ist die Herausforderung, glaube ich. Das ist unsere Herausforderung, jeden Tag immer wieder neu nach diesem Gott zu suchen, nach ihm zu fragen, ihm zu begegnen, sich Zeit dafür zu nehmen, auf ihn zu hören, ihn darum zu bitten, uns mit seinen Gaben auszurüsten, uns mutig zu machen, mit seiner Kraft unterwegs zu sein. Und in den Momenten, wo wir in unserem Alltag unterwegs sind, einen Impuls von Gott bekommen, ihm dann auch gehorsam sind und die Dinge tun. Und ich glaube, dass wenn Gottes Kraft wieder neu sichtbar wird, dass Menschen umkehren werden. Denn unsere Gesellschaft ist ganz, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber heute ist die Gesellschaft auf jeden Fall so, Menschen wollen keine Theorie über irgendwas. Sie wollen das erleben. Und wenn ich die 30 Jahre zurückblick, als ich mich für Jesus entschieden habe, ich war doch ganz genauso. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Warst du genauso? Wolltest du eine Theorie oder wolltest du Jesus erleben? Als du umgekehrt bist zu ihm, hast du gemerkt, wie Jesus an dir handelt, zu dir redet, irgendwas in deinem Leben erneuert, verändert, bewegt hat? Oder bist du tatsächlich nur deinem Verstand gefolgt und hast die Theorie von dem Evangelium verstanden, hast gedacht, das ist eine gute Idee, dem folge ich? Ist ja auch nicht schlecht, ist besser als nichts. Aber noch besser wäre es, wenn du über diesen Punkt dann hinauskommst und sagen kannst, ich bin diesem Jesus wirklich begegnet. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört, ich habe ihn gespürt. Ich habe gemerkt, wie seine Kraft etwas in meinem Leben freisetzt, verändert, erneuert. Und wenn das so war, dann bleib doch in dieser Sehnsucht. Dann bleib doch in dieser Sehnsucht zu sagen, das darf, das soll, das muss heute noch genauso sein. Gottes Kraft hilft uns nur, wenn sie in unserem Leben Fuß fasst und ganz praktisch und ganz aktiv wird, am besten jeden Tag. Dafür möchte ich mit euch zusammen beten. Und dafür dürft ihr auch gerne beten. Ich möchte da auch einfach jetzt mal den Rahmen öffnen und sagen, hey, wenn du danach Sehnsucht hast, dann darfst du das auch entweder gerne selber laut in einem Gebet formulieren oder wenn du merkst, ey, das ist viel zu lange her, dass ich Jesus so ganz praktisch irgendwie erlebt oder gehört oder gesehen habe oder gespürt habe oder ich habe nicht das Gefühl irgendwie, dass Gott mich mit seinen Gaben ausgerüstet hat, ich habe da aber Sehnsucht nach, dann geh heute nicht aus diesem Saal raus, ohne mit irgendjemandem geredet und gebetet zu haben und Gott diese Dinge gesagt zu haben, am besten in Gemeinschaften, Segen mitzunehmen, miteinander dazustehen und das wirklich mal auszuhalten, zu sagen, okay, keiner von uns kann das machen. Es ist Gottes Kraft. Er verfügt darüber, nicht wir. Aber er hat ganz klar gesagt über den Heiligen Geist, wenn ihr darum bittet, dann werde ich ihn euch geben. Jesus, ich